Ich will mit Gott im Alltag leben. Ja, ich begrüße vor allen Dingen diese Leute, die wegen dem Thema gekommen sind. Genau. Und ich begrüße die Leute, die gekommen sind, weil man sich hier aufwärmen kann. Vor allem da oben ist es schön warm, stimmt? Genau, also es ist ein guter Tipp, immer wenn man dann nachts gefroren hat, da oben sitzen. Genau, ich hoffe, dass ihr alle einen richtig guten Nachmittag habt, dass wir hier von Gott gesegnet werden und dass er zu uns redet. Herr, ich danke dir, dass wir hier zusammen sind in deinem Namen. Danke, dass wir dankbar sein können. Es gibt 10.000 und noch viel mehr Gründe, dir dankbar zu sein. Und vor allem danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist und dass du unser Leben reich machst. Danke auch für dieses geniale Wochenende, das du uns schenkst. Sei du jetzt hier in diesem Raum mit deinem Geist und erfülle uns mit dem, was wir brauchen. Also, mein Name ist Stefan Münch und ich komme aus Uffenheim. Wer kennt Uffenheim? Wow, es sind doch 5 Leute. Das ist toll. Liegt also in Mittelfranken. Und meine Frau und ich, wir haben vor 2 Jahren das Projekt Lebenstraum gegründet. Das ist ein Jahr der Orientierung für junge Erwachsene. Also da kann man 10 Monate hingehen und für sich persönlich sozusagen rausfinden, was hat Gott mit meinem Leben vor? Also man könnte sagen, das ist eine Jüngerschaftsschule mit dem Schwerpunkt Berufsfindung. Ne? Genau. Also nach dem Abi oder nach einer Berufsausbildung ist es ganz gut, wenn man sowas mal machen kann. Also wenn Sie es interessiert, wir haben vorne unseren Infostand, kann man sich das mal angucken. Auf der Plaza, so nennt sich das ja hier. So, momentan haben wir 9 Teilnehmer. Einen von den 9 Teilnehmern bei Lebensraum habe ich heute mitgebracht, die Lena, die sitzt hier vorne. Die wird dann nachher noch was erzählen zu dem Thema. Und ich habe 2 Teile in diesem Seminar, was ich hier halten werde. Der erste Teil ist so ein, wo ich euch einfach sage, was bewegt mich bei diesem Thema mit Gott im Alltag leben, auch gerade durchhalten auf der langen Strecke des Glaubens. Und dann werden wir so eine kleine Fragerunde machen oder wo ihr auch sagen könnt, was bewegt euch denn bei diesem Thema? Da werden dann Mikrofone da sein und könnt ihr dann einfach mal was dazu sagen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, aber dann wisst ihr Bescheid, dass das auch auf euch zukommt. Das wird die letzte Viertelstunde sein. Als ich 17 Jahre alt war, da habe ich eine Lehre gemacht als Elektriker. Genau, ich habe auch was Gescheites gelernt, bevor ich Theologie studiert habe. Und da musste ich also morgens immer um 6 Uhr aufstehen. Und mein Vater und ich, wir haben uns dann morgens immer getroffen beim Frühstück. Ne? Und meistens aßen wir schweigend vor uns hin, so wie Männer das halt so machen. Und mein Vater hat dann jeden Morgen so 10 Minuten in seiner Bibel gelesen. Jeden Morgen, Morgen für Morgen. So 6:40 sind wir dann beide aufgestanden, hier aufs Fahrrad und so weiter. Und ich bin dann in meine Firma, so eine kleine Handwerksfirma war das. Mein Vater ist dann zu der anderen großen Firma gefahren, ja, so eine Elektronikfirma. Siemens hieß die. Gut, ist nicht so wichtig. Und damals dachte ich, 10 Minuten Bibel lesen jeden Morgen ist ja ein bisschen wenig. Ne? Als guter EZler war ich ja, zumindest habe ich das gedacht, muss man ein bisschen mehr lesen, aber gut. Aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass es jeden Morgen 10 Minuten Bibel lesen, dass es wirklich richtig cool ist. Ja? Was das eigentlich bedeutet, jeden Morgen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr zu Jahr, Jahr für Jahr das zu tun, das ist wirklich der Hammer. Also ich muss wirklich sagen, von meinem Vater habe ich gelernt, was es heißt, treu die Bibel zu lesen. Von meiner Mutter habe ich auch was gelernt. Also meine Mutter, die ist nämlich nicht so früh aufgestanden wie wir beide, sondern sie ist ein bisschen später aufgestanden. Sie hat sich dann darum gekümmert, dass meine kleineren Geschwister in die Schule gekommen sind und so. Und immer wenn wir dann alle aus dem Haus waren, dann hat sie sich zurückgezogen. Die hatte so ein Zimmer oben unterm Dach. Und wenn es dann still im Haus war und so weiter, dann ist sie da hochgegangen, hat dann ihre alte Bibel genommen, das war so eine Jubiläumsbibel, altdeutsche Schrift, ja, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Und ihren Bibelleseplan hat sie genommen und dann hat sie so einen abgegriffenen alten Zettel gehabt, da standen lauter Sachen drauf. Und das hat sie sich jeden Tag zurückgezogen, bestimmt eine halbe Stunde und hat dort Zeit mit Gott verbracht. Ich habe das damals gar nicht so recht wahrgenommen, ne? Wenn man in der Familie so aufwächst, sagt man, oh, das ist ja normal und so. Ja? Aber das war wirklich was ganz Besonderes, dass sie das gemacht hat. Eines Tages bin ich in dieses Zimmer gegangen, wo sie, also ich bin ja öfters im Zimmer mal gewesen, aber dann habe ich plötzlich diesen Zettel auch mal liegen sehen und habe ihn dann mal genommen, habe mal gelesen, was da drauf steht und habe dann gemerkt, dass auf diesem abgegriffenen Zettel standen irgendwelche Freunde, Verwandte, verschiedene Organisationen, verschiedene Werke. Sogar Politiker haben draufgestanden auf diesem Zettel und mein Name, der stand auch drauf. Und da ist mir plötzlich was klar geworden. Diese Frau, also meine Mutter, die betet jeden Tag für mich. Tag für Tag betet die für mich. Woche für Woche. Jahr für Jahr. Das finde ich echt den Hammer. Und das macht sie bis heute. Inzwischen stehen da noch mehr Leute drauf, also nicht nur ich, sondern auch meine Frau, meine 4 Kinder und so. Ne? Und ich bin da unendlich dankbar dafür, dass da eine Frau ist, die wirklich täglich für uns betet. Das ist überhaupt nicht in Gold aufzuwiegen, wenn es Menschen gibt, die für euch beten. Und da habe ich so auch an die Schwestern gedacht hier, ja, die beten auch echt total viel hier für die Konferenz und für euch und für alles Mögliche. Und das ist wirklich, das ist nicht in Gold aufzuwiegen, wenn Menschen für dich beten. Also von meiner Mutter habe ich also gelernt, was es heißt, für andere Menschen im Gebet einzustehen. Da ist sie mir ein echtes Vorbild geworden. Meine Eltern und auch eine ganze Reihe anderer Menschen, die ich kenne, die sind, so würde ich es mal sagen, Marathonläufe des Glaubens. Die würden sich bestimmt selber nicht so bezeichnen, schon gar nicht meine Mutter. Ja. Aber ich finde, sie haben diese Bezeichnung wirklich verdient. Marathonläufe des Glaubens. Sie haben viele Jahre, viele Jahrzehnte durchgehalten. Sie haben gekämpft, sie haben gerungen. Sie gingen durch Höhen und durch Tiefen. Sie haben manche Täler durchschritten. Aber aufgegeben haben sie nicht. Deswegen sind sie Marathonläufe des Glaubens. Ich finde, es wird in dieser Bibelstelle, die ich gefunden habe, sehr gut beschrieben, was es heißt, Läufer, Marathonläufer des Glaubens zu sein. Da heißt es, wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus ausrichten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Der Hebräerbrief hier, der benutzt ein Bild von einem Wettkampf. Ja, diese Männer und Frauen, die Zeugen, die hier genannt werden, das sind Menschen, die den Wettkampf praktisch schon gelaufen sind. Ja? Und diese Männer und Frauen, die den Wettkampf schon durchgehalten haben, die stehen praktisch im Stadion. Die Ränge sind alle angefüllt, ja, von Menschen, die den Lauf schon vollendet haben. Also praktisch so ähnlich wie ihr jetzt hier sitzt, sitzen also diese Männer und Frauen, die den Kampf vollendet haben, da, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und wir sind die Läufer. Ja, wir laufen, wir kämpfen unseren Kampf, aber wir werden angefeuert von diesen Menschen, die da auf diesen Rängen sitzen, die es schon geschafft haben. Die springen auf und rufen, Stefan, du schaffst es, halt durch, es lohnt sich. Ja? Gib alles, gib nicht auf, es lohnt sich durchzuhalten. So rufen sie von den Rängen runter. Ich bin ja mal einen Marathon gelaufen, schon ein bisschen her. Ja? Am 9. Oktober 2011 war ich in München. Ja? Und es ist so gewesen, Marathon ist ja 42 Kilometer, für alle, die es nicht wussten. Und in München ist es so, man läuft 41 Kilometer durch die Stadt, so kreuz und quer, und am Schluss läuft man ins Stadion ein. Ja? Das ist also dann der Tunnel, ja? Da ist so ein Tunnel. Kurz vor dem Stadion, da läuft man so unter diesen Rängen durch. Ja? Und als ich vor diesem Stadion ankam, konnte ich wirklich kaum mehr stehen, geschweige denn laufen. Ja, also ich war nicht so gut vorbereitet, muss ich ehrlicherweise gestehen, so mittelmäßig, sonst wäre ich vielleicht gar nicht angekommen. Und ich habe mich also durch diesen Tunnel durchgeschleppt, hier, unter den Tribünen durch. Ich konnte wirklich kaum mehr. Und am liebsten hätte ich mich hingelegt, ja, oder irgendwas anderes gemacht, aber meine Füße sind immer automatisch weitergelaufen. Ne? So. Wer das schon mal gemacht hat, kennt es vielleicht. Man läuft einfach immer so Schritt für Schritt da durch. Und als ich am anderen Ende des Tunnels war und als ich ins helle Licht dieser riesigen Arena gekommen bin, Münchner Olympiastadion, da sah ich auf einmal links und rechts die Leute sitzen auf den Rängen. Und links und dann bei den Absperrbändern standen auch Leute und die haben uns angefeuert. Auf geht's, ihr schafft es, sind es nicht mehr weit. Auf geht's. Ja, und so. Und man hat immer vorne drauf auf der Startnummer, also eine Startnummer, und da ist oben drüber der Name, steht Stefan drauf. Ja. Und einer hat gerufen, Stefan! Du bist gleich am Ziel, halt durch, ja. Und in dem Moment, das war der Hammer, hat mich wie so ein Puls durchströmt, so wupp, das geht rein wie sonst was. Und dann spürt man, Wow, das ist ja der Hammer. Ja? Und dann bin ich plötzlich mit neuer Kraft weitergelaufen und habe es wirklich bis ins Ziel geschafft. Unglaublich, ne? Ich bin da wirklich durchgelaufen. Und habe mich dann sehr gefreut, weil es gibt am Schluss dann immer kostenloses Weizen zu trinken. Ja, genau. Also so viel man will, also es ist alkoholfreies Weizen. Nochmal ganz wichtig dazu zu erfügen. Ja, das ist so eigentlich das Schönste am ganzen Marathon. Aber gut, naja. Also unser Leben mit Jesus ist so wie ein Marathonlauf. Das wollte ich damit sagen. So sagt es auch der Hebräerbrief. Immer wieder kommt dieses Thema auch in den Briefen, auch beim Paulus vor. Wir haben einen Kampf zu kämpfen, wir haben einen Lauf zu bestehen. Und die Frage, die ich mit euch gemeinsam bewegen ist, will, die ist, wie können wir in diesem Marathon des Glaubens durchhalten? Wie geht es eigentlich, bis zum Ende dran zu bleiben an Jesus? Wie geht es praktisch? Wie kann ich eines Tages bei Jesus ankommen? Wie geht es, dass er mir eines Tages die Hand auf die Schulter legt und sagt, du hast es geschafft. Herzlich willkommen. Du bist da. Du bist angekommen. Wie bleibe ich über diese lange Strecke meines Lebens an Jesus dran? Im Laufe meines Lebens habe ich mir einige Ausrüstungsgegenstände kennengelernt. Und die haben mir geholfen, mit Jesus im Alltag dran zu bleiben. Die helfen mir, im Marathon des Glaubens nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen. Auch wenn die Beine schwer werden, auch wenn es schwierig wird. Wirklich bis zum Ziel durchzuhalten. Ich will euch mal 5 Sachen nennen, 5 Dinge, die mir in meinem Leben geholfen haben, mit Jesus weiterzugehen. Es gibt bestimmt hunderte von Dingen. Jeder von euch könnte vielleicht jetzt auch erzählen, was hilft dir. Aber ich möchte euch mal die 5 nennen, die mir ganz, ganz viel helfen, an Jesus dran zu bleiben. Die erste Ausrüstung, die mir sehr viel hilft, das ist ein stiller Tag. Ich fahre einmal im Jahr mit einem Kumpel von mir auf ein stilles Wochenende. Ja, ich nenne es immer, das ist mein stilles Wochenende-Kumpel. Wir treffen uns nur einmal im Jahr und machen stilles Wochenende. Manchmal sogar Schweigewochenende. Ja, genau, da schweigt man dann. Also man fährt 4 Tage weg und 2 Tage davon schweigt man. Super, ne? Für Männer ist es perfekt. Ja. Und das ist richtig, also mir hilft es enorm, also deswegen sage ich es auch als erstes. Das sind für mich, ist fast eines der Highlights des ganzen Jahres, einfach mal raus und ganz mit Jesus allein zu sein. Mit Gott allein zu sein. Diese Auszeittage in einem Haus der Stille, die helfen mir innerlich zur Ruhe zu finden. Und manches, was mich aufwühlt, wirklich vor Gott loszulassen. Und ich gehe dann viel spazieren, ich rede mit Gott. Ja, man darf auch während der Schweigezeit mit Gott reden, ja, ist ganz wichtig. Ich höre auch manchmal einfach nur zu, was sagt Gott jetzt zu mir? Ich schreibe mir was auf, was mir durch den Kopf geht, was Gott mir vielleicht in den Kopf schenkt. Und ich spüre dann, dass in mir drin Gott spricht. Manchmal mehr, manchmal wenig, manchmal auch gar nicht, sage ich, war trotzdem eine schöne Zeit mit Gott. Und da reifen oft Dinge heran in mir. Ich gebe euch mal dazu ein Beispiel. Es gab mal eine Zeit, da war ich so richtig am Ende. Also es war kurz bevor Lebenstraum gestartet hat. Da war es eine richtig heftige Zeit, weil wir echt nicht wussten, klappt es überhaupt oder nicht. Und das war richtig heftig, weil wir haben das angefangen und ich habe das praktisch in Bewegung gebracht und habe dann gedacht, Mann, wird es überhaupt was? Und dann, war auch viel los in dieser Woche, aber ich habe gesagt, ich muss einfach raus, sonst werde ich gerade verrückt. Und dann bin ich rausgefahren, bin in die Fränkische Schweiz und habe da 3 Tage einfach allein mit Gott verbracht. Und in diesen Tagen, da hat mir Gott gezeigt, dass er die Dinge in der Hand hat. Ich habe das nicht gemacht irgendwie oder irgendwas Bestimmtes getan in diesen Tagen, sondern einfach nur gesagt, Gott, du siehst jetzt die Situation, was soll ich tun? Und während ich so mit ihm geredet habe, bin ich innerlich ruhig geworden. Ja? Und plötzlich ist in mir was aufgegangen und ich habe gemerkt, Gott tut die Dinge und ich muss sie nicht tun. Ich habe damals dieses Lied neu entdeckt. Das kennt vielleicht der eine oder andere von euch, das ist schon ein älteres Lied. Das heißt, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Wer von euch kennt es? Oh, so viele. Wie cool ist das denn? Genau. Wisst ihr, was verrückt ist? Dieses Lied hat eine gewisse Schwester Helga Winkel aus Eidlingen gedichtet im Jahr 1957. Genau. Gibt es die noch? Nein, die lebt nicht mehr. Also Schwester Helga lebt leider nicht mehr. Aber dieses Lied lebt. Und das sieht man an dieser Sache. Ich habe dieses Lied wirklich, als ich das gelesen habe, ich gedacht, das ist ja unglaublich. Deine starke Hand hält mich fest. Ich kann dir vertrauen. Ich muss es nicht machen. Du machst es. Das war wirklich ein sehr, sehr bewegender Moment, wo ich gedacht habe, wow, Gott ist echt der Hammer. Er hat mir eine ganz neue Sicht auf die Dinge geschenkt mit diesem Lied. Ich bin dann nach Hause gefahren und die Verhältnisse waren genauso, wie sie vorher waren. War nichts verändert. War alles noch genauso scheiße, sage ich jetzt mal, wie es vorher war. Ja, aber ich habe es ganz anders gesehen. Ich habe gesehen, Gott wird es machen. Durch diese Auszeittage wurde mir das deutlich. Also, wenn du Gott intensiv begegnen willst, dann mach Auszeittage mit Gott. Nimm dir einfach mal, du musst ja kein ganzes Wochenende machen, aber nimm dir mal einen Tag, 3-4 Stunden, einfach mal rausfahren, auf eine Bank setzen in die Sonne, einfach nur Bibel und irgendwas zum Schreiben mitnehmen und dann sagen, so Gott, da bin ich. Probier's mal aus. Das kann vielleicht eine gute Ausrüstung sein, auch für dich, mit Gott unterwegs zu sein. Das ist die erste Ausrüstung für mich, Tage der Stille. Zweitens, Gebetstagebuch. Seit einigen Jahren habe ich ein Gebetstagebuch. Also früher habe ich mich immer gefragt, Gebets- oder Tagebuch, wer hat sowas schon? Ja? Ich habe dann so rosa Bücher gedacht, ne, die dann mit Blümchen verziert sind und innen rein, wie auch immer. Auf jeden Fall, Tagebuch, ja, sagte mir früher nichts. Aber irgendwann ist mir klar geworden, es gibt eine ganze Menge Personen, auch Leitungspersonen im christlichen Bereich, die führen Tagebuch. Die haben das auch in ihren Büchern geschrieben, habe gedacht, gut, probierst es halt auch mal aus. Und ich merke, wenn ich das mache, also wenn ich in meinem Tagebuch schreibe, also schreibe ich meine Gebete rein, dann schweifen meine Gedanken nicht ab. Wenn ich mich so zu Hause hinsetze und bete so und sage, Jesus, du weißt um das, du weißt um das. Ah, das muss ich noch erledigen. Was wollte ich jetzt beten? Nee, ach so, ja, genau. Und so geht es, ja, vielleicht kennt ihr das auch. Und dieses Tagebuch, das hilft mir, dran zu bleiben. Und ich habe mein Gebetstagebuch im Computer, ja, so, ich schreibe dann immer so vor mich hin. Es geht dann praktisch aus dem Kopf ins Herz, durch die Finger, in den Computer und dann zu Gott. So stelle ich mir das vor, ja. Sozusagen E-Mail an Gott, ja, könnte man es sagen. Ja, das ist wirklich so. Also, das passiert wirklich so. Und ich kann dann meine Gedanken vor Gott sortieren und kann dann mit ihm reden und kann ihm auch manches sagen, was echt blöd gelaufen ist, ja. Oder wo ich mir über ich mich freue. Ich mache mal ein Beispiel dazu, wo ich das sehr gut brauchen konnte, dieses Gebetstagebuch. Ich hatte mal einen richtigen, heftigen Konflikt mit jemandem auf einer Jugendveranstaltung. Ich sollte vor, da waren so Teenager und so, Teenager-Veranstaltung, und da sollte ich also predigen. Und ich hatte mit einem von diesen Verantwortlichen einen richtig heftigen Zoff. Also hat man ja manchmal, sogar unter Christen, ja. Und das hat mich so fertig gemacht und ich wusste, morgen muss ich wieder predigen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und genau, ich habe dann meinen Laptop rausgeholt, ja, und dann habe ich den ganzen Frust reingehackt, ja. Gesagt, Jesus, du weißt, wie blöd das ist und so, zack, 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 ja. Habe ich reingehackt, das ist übrigens ein passwortgeschütztes Word-Dokument, ja, was, glaube ich, Sinn macht, ja, vor allem, wenn man solche Sachen reinschreibt. Da habe ich also meinen ganzen Frust reingehackt, ja, und habe Gott den Frust vor die Füße geschmissen. Und so langsam, ganz langsam ist wieder so ein Frieden in mein Herz reingekommen. Ich habe dann das Gebet nochmal durchgelesen und habe dann gemerkt, ja, ich gebe das jetzt einfach dir, Gott, weg damit. Und so konnte ich innerlich wenigstens einigermaßen ruhig werden und konnte dann auch meinen Dienst tun und auch mit dieser Person mich wenigstens im Nachhinein auch wieder versöhnen. Also Gebetstagebuch, das kann ich euch nur empfehlen, gerade denen, die sich schwer tun, so wie ich, also mit den Gedanken bei der Sache zu bleiben, ist das eine super Sache. Also kann ich euch sehr empfehlen, die Gedanken zu bündeln und sie wirklich zu Gott zu bringen. Dafür ist ein Gebetstagebuch perfekt. Also, stiller Tag, Gebetstagebuch. Die Nummer 3, Bibel und Gebetsliste. Haben wir vorhin schon gehört, im Beispiel von meinen Eltern. Ich habe einfach das gemacht, was meine Eltern auch gemacht haben. Das ist ein echt cooles Werkzeug, an Jesus dran zu bleiben. Also wenn man Bibel liest, ja, dann schärft es unser Bewusstsein für das, was Gott von uns will. Ich kann ja nicht sagen zu Gott, Gott, zeig mir den Weg, den du für mich hast. Und dann lese ich nicht in der Bibel und frage nicht danach, was Gott für einen Weg hat. Oder ich sage, hey, ich weiß überhaupt nicht, was Gott von mir will. Ja, da muss man halt mal Bibel lesen. Ne? Das hilft auf jeden Fall weiter. Ich habe so ein Bibellesebuch, das heißt Lichtstrahlen, ja, kann ich nur empfehlen. Und danach lese ich meine Bibel. Ich schaffe das jetzt nicht jeden Tag, aber doch immer wieder in meiner Bibel zu lesen. Außerdem habe ich mir so einen Zettel zugelegt, ja, wie meine Mutter. Da stehen dann alle möglichen Leute drauf, Freunde, Verwandte, Bekannte und so weiter. Und da bete ich dann auch immer mal wieder dafür. Ich schaffe es jetzt nicht jeden Tag, sondern eher so alle 2 bis 3 Wochen dafür zu beten. Ja, ich bin ganz ehrlich, ja, sonst denkt ihr ja, was ist denn das für einer, wie viel Zeit hat er denn, ja. Sondern wirklich nur ab und zu, alle 2 bis 3 Wochen. Ich möchte nämlich nicht den Leuten sagen, ich bete für dich und dann mache ich es gar nicht. Ja, das ist ja voll blöd. Ein Freund von mir, der heißt Sven, der hat mich vor über 20 Jahren gefragt, ob ich für ihn bete. Wir waren damals auf so einem Seminar und da haben wir uns kennengelernt und so und fanden uns total sympathisch. Und der hat gesagt, er hat da so eine Sache da, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, beruflich oder so, ob ich nicht dafür beten könnte. Er hat gesagt, ja, ich schreibe es mir auf, ich bete dafür. Und damals habe ich dann auch mit der Liste angefangen und habe ihn da auch draufgesetzt. Und er steht seitdem auf meiner Liste, seit 20 Jahren. Ja. Und eben alle 2 bis 3 Wochen bete ich auch für ihn. Ja. So. Und vor einiger Zeit hat er mir in einer E-Mail geschrieben, jetzt muss ich gerade gucken, er hat geschrieben, danke, dass du immer noch für mich und für uns betest, das ist echt der Hammer nach so vielen Jahren. Ich finde es auch den Hammer, ja, dass ich das immer noch mache. Aber das sieht man mal, wenn man so ein System anlegt, ja, das kann einem helfen, mit dem, wenn man vielleicht selber nicht so strukturiert ist, so wie ich, ja, hilft es enorm, auch mal jemand zu sagen, ich bete für dich. Inzwischen ist dieser Sven übrigens Missionar in Afrika, schreibt auch immer so Informationsmails und so weiter, auch ganz persönlich, wo er selber herausgefordert ist, an die Leute, die für ihn beten, sind nur so 10, 12 Leute, da bin ich auch einer davon, das ist eine tolle Sache. Also, wenn ihr Lust habt und sagt, ich möchte dranbleiben an Jesus, dann legt euch auch so eine Gebetsliste an, vielleicht ist es auch was für euch. Bibellesen und Gebetsliste, kann ich euch nur empfehlen, und wenn es zu einem passt, probiert es doch einfach mal aus. Stiller Tag, Gebetstagebuch, Bibel und Gebetsliste und geistliche Bücher. Also ich kann nicht jeden Tag in der Bibel lesen. Ja? Das ist mir zu viel. Also immer nur Bibel lesen und so, das ist irgendwie so, ich empfinde das so einseitig. Ich brauche nochmal so irgendwie so Querinformationen. Ich brauche irgendwie nochmal was anderes. Andere Gedanken, andere Impulse. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, statt nur in der Bibel zu lesen, ja, in der stillen Zeit, auch mal ein gutes geistliches Buch zu lesen oder so Artikel, ja, aufatmen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist zum Beispiel eine gute Zeitschrift, die einem da weiterhilft. Und es war richtig gut für mich. Es gibt echt Bücher, die mein Leben verändert haben, die mein Leben geprägt haben. Eins davon, also ein super Autor ist zum Beispiel Gordon MacDonald, wenn ihr euch das mal notieren wollt, ja. Gordon MacDonald oder Thomas Harry. Das sind Leute, die wirklich ins Leben hineinsprechen, wie kann das geistige Leben gelingen. Auch ein Buch, das wir gerade bei Lebenstraum zusammen lesen, das ist das hier von Jörg Albrecht, Finde deinen Lebensrhythmus. Ich habe extra mal geguckt, ob es oben am Büchertisch ist, ist leider nicht da. Müsst ihr euch also bestellen, am besten beim Verlag, wie heißt der denn, Gerd Medien. So. Weil man es über Amazon bestellt, Klammer auf, ja, dann hat der Verlag so gut wie nichts davon. Klammer zu. So. Das ist nicht so wichtig. Genau, dieses Buch Findet deinen Lebensrhythmus von Jörg Albrecht, das hilft einem auch wirklich einen geistlichen Rhythmus in seinem Leben zu finden. Stehen ähnliche Sachen auch drin wie hier, aber noch viel mehr und gute Impulse. Wenn ich also morgens meine stille Zeit mache und mich hinsetze, was ich doch hin und wieder auch schaffe, so alle 1 bis 2 Tage, 3 Tage vielleicht. Seit ich Lebenstraum mache, klappt es noch besser, weil das mache ich dann immer mit den anderen Leuten zusammen, das ist sehr cool. Aber wenn ich es allein für mich mache, setze ich mich hin und dann überlege ich, was mache ich jetzt? Lese ich in der Bibel, ja? Nehme ich meine Gebetsliste, lese ich aus einem geistlichen Buch, wie zum Beispiel dem hier, schreibe ich in meinem Gebetstagebuch ein Stück. Ich finde es toll, ja? So eine Auswahl. Man setzt sich hin, wow, was mache ich heute? Ja? Ist toll. Also ich liebe diese Freiheit. Ich kann auswählen, ich kann mit Gott im Gespräch sein. Ja, einfach so und mal so und mal ganz anders. Wir machen ja dieses Lebenstraumjahr, von dem ich schon erzählt habe. Und mir ist es ein Anliegen, dass unsere Teilnehmer, 9 Stück an der Zahl, dass die auch sozusagen so ein Stück geistlichen Rhythmus lernen für ihr Leben und sagen, wenn sie dann rausgehen nach dem Jahr, dass sie das auch weiterleben können. Das ist so mir ein Anliegen. Deswegen habe ich mir gedacht, die Sachen, die ich mache, die mache ich einfach mit denen jetzt zusammen. Ja? Und deswegen treffen wir uns Montag und Mittwoch immer und lesen miteinander Bibel morgens um 8. Dienstag und Donnerstag lesen wir ein geistliches Buch, nämlich das hier. Und am Freitag tun wir zusammen Lobpreis machen. und tauschen uns aus, wie es uns so geht. Und mein Wunsch ist es, dass die Teilnehmer eben von Lebenstraum dann später, auch wenn sie dann in den Alltag wieder gehen, wirklich das auch weiterleben können, auch so einen Rhythmus für ihr Leben gefunden haben, wie sie Gott begegnen wollen. Ich möchte jetzt mal die Lena auf die Bühne bitten. Lena, komm doch mal nach vorne. Genau, gebt mal Applaus für die Lena. Toll. Die ist also auch Teilnehmerin bei Lebenstraum und die will euch ein bisschen was davon erzählen, was ihr wichtig geworden ist bei dem Thema Lebensrhythmus oder wie kann man das geistige Leben in den Alltag hineinbringen. Bitte, Lena.
Genau, der Stefan hat es schon ganz gut gesagt. Wir haben morgens immer so eine Dreiviertelstunde, wo wir auch ein Lied vorher singen und dann noch Bibel oder Buch lesen. Und genau, ich habe vorher eine berufliche Ausbildung gemacht und dann ist es manchmal so, wenn es abends spät wird, hat man morgens nicht mehr so viel Zeit und dann ist es oft bei mir so unter den Tisch gefallen. Und genau, wir haben dieses Buch gelesen und dieser Jörg Albrecht hat ein Kapitel drin, wo es gerade um solche Übungen geht, also wie bringe ich Gott in meinen Alltag, wie kriege ich das hin? Und ich habe da eine Übung für mich rausgenommen. Er nennt sie Abendabschluss, ich sage das so Tagesabschluss dazu. Diese Übung geht so 5 bis 10 Minuten, das heißt nicht viel. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass man 3 Dinge aufschreibt, die an dem Tag, für die man dankbar ist. Also ob das das Frühstück war oder vielleicht, dass man in einem warmen Raum wie jetzt gerade sitzt. Und 3 Dinge, die mich so richtig annerven. Ob das das ist, dass es draußen richtig kalt ist. Für die Jungs vielleicht, dass sie heute Nacht gefroren haben, keine Ahnung. Und die 3, genau, also das sind insgesamt 6 Dinge, die ich in so einen Taschenkalender schreibe, genau, und bete dann noch für die Dinge. Also es ist wirklich eine kurze Übung und das Coole ist, was damit passiert, also weil ich dadurch meinen Tag viel besser reflektiere, viel mehr merke, für was bin ich eigentlich alles dankbar? Was ist mir eigentlich so den ganzen Tag passiert? Also wo hatte ich vielleicht ein cooles Gespräch in der Bahn oder hat eine witzige Begegnung mit einem Postboten oder so? Also das passiert echt und oft vergisst man das so in den Alltagssorgen. Und wenn man sich das aber abends nochmal aufschreibt, ist es richtig cool. Und das andere ist, bei den 3 negativen Punkten oder die Punkte, die ich bei Jesus abgeben möchte, dass ich merke, mit was ich eigentlich den ganzen Tag rumrenne. Und wenn man sich überlegt, man rennt die ganze Woche, jeden Tag kriegt man 3 neue Punkte, die man so auf seine Schulter mit sich rumträgt, wo der Arbeitskollege blöd war, wo der vor mir an der Ampel zu stark gebremst hat und ich habe mich aufgeregt oder der Traktor hat mich wieder aufgehalten, weswegen ich zu spät zur Arbeit gekommen bin und dann einen Anpfiff vom Meister gekriegt habe oder so. Also genau, und so darf ich die jeden Abend ablegen und das tut richtig gut. Also das kann ich euch echt empfehlen.
Cool. Danke, Lena. Sehr cool. Ja, ich finde es so cool, ne? Einfach, wenn man sowas hört, ja, ich erzähle euch jetzt, die Lena hat euch was erzählt, was ihr gut tut, ich erzähle euch, was mir gut tut und einfach mal was ausprobieren, ja, was ist das, wo Gott mir begegnet im Alltag? Danke, Lena, für dieses coole Beispiel. Ich habe ja noch ein 5. Ausrüstungsgegenstand und zwar ist es die Gemeinschaft. Also was mich über viele Jahre hinweg durchgetragen hat, das ist mein Hauskreis, also die kleine Gemeinschaft und meine Gemeinde, die große Gemeinschaft. Also ohne diese Gemeinschaft, mit denen ich unterwegs bin, könnte ich eigentlich nicht geistig leben. Ja, manche von euch sagen vielleicht, ja, das ist ja normal und so weiter, aber es ist überhaupt nicht normal, weil das ist wirklich voll das Geschenk, wenn man das haben darf. Und ich könnte ohne das nicht sein. Das tut echt gut, dienstagabends einfach da zu sitzen, mit meinen Freunden, also mit meinen Freunden von Lebenstraum zusammen zu sein, sich auszutauschen, miteinander zu beten, auf Gott zu hören, in der Bibel zu lesen. Das ist sowas Wertvolles und sowas Besonderes. Das, genau. Wenn ihr das regelmäßig habt, kann ich euch nur beglückwünschen. Weil das sind Menschen, die mich einfach so annehmen, wie ich bin. Ich finde es genial. Das sind Menschen, die für mich beten. Und das sind Menschen, die auch mal sagen, hey Stefan, an der Stelle musst du echt aufpassen. Weil an der Stelle ist deine Gefahr, ja, da machst du irgendwie zu viel oder da hast du gehst in eine falsche Richtung. Und das sind Leute, die das echt auch ehrlich zu mir sagen. Und dafür bin ich super dankbar. Weil im Hauskreis, da kann ich einfach so sein, wie ich bin. Da muss ich auch niemanden spielen, ja. Da muss ich nicht irgendwie ganz toll und cool sein, sondern kann ich einfach nur sein. Da kann ich meine Maske ablegen. Davon können wir so sein, wie wir sind. Wir können als Sünder, Gemeinschaft von Sündern, einfach zusammen sein. Das tut wirklich gut. Und ich hoffe, dass du auch so eine Gruppe hast. Ich hoffe, dass du sowas hast. Und wenn du es nicht hast, dann such dir eine. Das ist das Beste, was uns passieren kann. So eine kleine Gemeinschaft. Und dann gibt es aber auch die große Gemeinschaft, der Gottesdienst am Sonntag. Vielleicht fragst du dich, was bringt es eigentlich? Ich setze mich da am Sonntag in Gottesdienst, dann höre ich diese alten Lieder, die es die ganze Zeit schon gibt, dann höre ich eine langweilige Predigt und dazu muss ich noch die ganze Zeit den Rücken von meinem Vordermann anschauen. Ja, wozu soll ich denn da bitte schön hingehen? Das ist echt eine gute Frage, muss ich sagen. Also ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, dort gab es nur ein Harmonium. Wer von euch kennt noch das Harmonium? Super, das ist so wie eine Orgel, da muss man immer so treten, ja, das ist total abgefahren. Heute ist es fast schon wieder cool, aber damals war es einfach nur oldschool, das war einfach nur schrecklich. Wir haben ganz alte Lieder gesungen, da war ich jeden Sonntag. Und dann gab es lange Einleitungen bis zur Predigt und dann gab es noch eine längere Predigt, ja. Und kein Lobpreisteil oder so, sondern vorne ein Lied und hinten ein Lied, fertig. So war's. Da habe ich ganz schön gelitten als 17-Jähriger. Aber, jetzt kommt das große Aber. Es gab in dieser Gemeinde Menschen, die für mich gebetet haben. Es kam zum Beispiel eine Frau manchmal zu mir nach dem Gottesdienst und hat gesagt, wie geht's dir denn, Stefan? Ich sage, ja, ganz gut, so und so und so. Dann habe ich gesagt, ja, warum fragen Sie das denn? Ja, Frau Kalean hieß die. Und dann hat sie gesagt, ja, ich will für dich beten. Habe ich gesagt, okay, ja, dann habe ich noch mehr zu erzählen. Ja. Ja, das habe ich als 17-Jähriger erlebt und das ist echt, das brennt sich, das ist sowas Geniales. Oder da konnte ich auch Sachen ausprobieren. Da habe ich Lieder mit der Gitarre gesungen mit den Leuten, das war damals ein No-Go in der Harmoniumzeit. Ja. Das ist wie wenn heute jemand mit Dancefloor-Musik kommen würde, so ähnlich war das für die Leute, so ein Kulturschock. Also in eurer Gemeinde Dancefloor, ja, wisst ihr schon Bescheid. So, und ja, oder das war echt cool, die Leute haben das zugelassen. Oder sonntags, wenn ich da im Gottesdienst war, die haben mich akzeptiert, wie ich bin. Und es wurde mir auch viel zugetraut. Die haben zum Beispiel gesagt, hier Stefan, du machst Jungschar. Du bist zwar erst 16, aber du kannst alleine die Jungschar leiten. Das war fast ein bisschen viel, aber ich bin da dran gewachsen. Die haben mir was zugetraut. Also wir brauchen eine Gemeinde. Auch sonntags in den Gottesdienst, das ist wichtig. Wir brauchen es und es wird dir und deinem Glauben gut tun, wenn du dahin gehst. Wenn du regelmäßig in den Gottesdienst gehst. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich gehe selber auch so oft, ich kann bei uns in Uffenheim in den Gottesdienst, das ist echt cool, einfach mal nur zu sitzen, meiner Predigt zuzuhören, den Lobpreis zu genießen, das ist toll. Da freue ich mich immer. Manchmal bin ich unterwegs, aber da bin ich froh, wenn ich mal wieder zu Hause bin und in Ruhe da zuhören kann. Also du brauchst eine Gemeinschaft, die dich trägt. Das ist echt wichtig. Du brauchst eine Gemeinschaft, die dich trägt. Wenn du im Glauben weiterkommen willst, wenn du im Marathon des Glaubens ans Ziel kommen willst, wenn du wirklich ja, zu Jesus eines Tages kommen willst und sagen, und er sagt zu dir, herzlich willkommen, dann brauchst du Ausrüstungsgegenstände. Im Marathon des Glaubens können wir nur durchhalten, wenn wir auch einen gewissen Rhythmus haben. Und ich zeige euch mal, wie mein Rhythmus aussieht. Ja, Stefans Ausrüstung für den Marathon des Glaubens. Einmal am Tag Bibel lesen, beten, ein gutes geistliches Buch lesen und wenn ich es nicht schaffe, dann lese ich die Losung morgens. Es gibt auch so SMS von Gott, es gibt ja alle möglichen Angebote. Im Handy, ja, kann man ganz toll morgens, was machen wir denn heute? Ich muss ganz schnell los, aber 10 Minuten habe ich noch Zeit. Ah, die Losung, ah, die ist wieder gut, super, ah, es tut gut. Danke, Jesus, für die gute Losung, ja, zack. Dann kann man auch aufspringen und los geht's. Das ist auch mal ein gutes Programm, ja, kann man ruhig mal machen. Also einmal am Tag, macht es wirklich, begegnet Gott in der Bibel. Betet mit ihm, redet mit ihm. Dann einmal in der Woche, sich eine Gemeinschaft zu suchen. Eine starke Gemeinschaft, die dich trägt. Hauskreis, Gottesdienst, Jugendkreis. Ganz bewusst dort sein, um selbst für sich was mitzunehmen, aber auch selbst etwas reinzubringen. Einmal im Vierteljahr, ein stiller Tag. Das mache ich auch so, 3 bis 4 Stunden. Einfach mal rausfahren, nichts tun, an Gott denken. Ihm die ganze Sache, die momentan da ist, vor die Füße legen. Und einmal im Jahr mache ich ein Auszeitwochenende mit meinem auch mit meinem stilles Wochenende-Freund. Ja? So. Und Auszeitwochenende mit Gott. Einmal im Jahr. Das mache ich so. Wie ihr es macht, weiß ich nicht. Das kann ich euch aber nur empfehlen, euch selbst zu überlegen, was ihr machen wollt. Und auch wenn nicht immer alles klappt, also es klappt ja nicht immer, also manchmal schaffe ich das gar nicht mit dem stillen Tag, denke ich, oh, ist schon wieder ein halbes Jahr rum, ich habe gar keinen stillen Tag mehr gemacht, ja, vor lauter Stress. Und dann sage ich, jetzt erst recht. Ich habe gemerkt, dass diese Ausrüstung mir enorm hilft. Diese Dinge geben meinem Glauben Stabilität, deswegen erzähle ich euch das. Vielleicht habt ihr alles schon mal gehört, ja? Sagt, das ist ja langweilig, was der Stefan da erzählt. Ich sage euch, das gibt meinem Glauben Stabilität. Und ich hoffe euch, ihr habt auch sowas, was euch Stabilität gibt. Und wenn ihr im Glauben wachsen wollt, dann rate ich euch, eine ähnliche Ausrüstung euch zuzulegen. Dazu habe ich eine kleine Empfehlung. Hier, es gibt so ein Büchlein, das heißt einfach beten. Ja? Da stehen also 31 Ideen, wie man Gott begegnen kann. Gibt es auch oben am Büchertisch, das gibt es wirklich. Habe ich extra nachgeprüft. So. Und genau, also da schreiben verschiedene Autoren, 16 verschiedene Autoren, wie sie Gott begegnen. Ist auch immer Platz, so ein bisschen was notieren für seine eigenen Erkenntnisse, und wenn man dann was aufschreiben will, ist gleich ein Stift dabei. Total cool, ne? Genau. Also finde deine eigene Art, Gott zu begegnen. Probier einfach Dinge aus. Das habe ich auch so gemacht. Ich habe einfach mal ausprobiert, einen stillen Tag zu machen. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Das mit der Gebetsliste. Und dann war es gut. Manche Sachen habe ich ausprobiert und dann wieder aufgehört. War auch super. Ja, gute Erfahrung und dann wieder vorbei. Und es hilft, die Dinge helfen uns, auf dem Marathon des Glaubens zum Ziel zu kommen. Und ich freue mich schon, wenn wir einmal bei Jesus ankommen werden. Ich hoffe, dass wir alle eines Tages bei Jesus ankommen werden. Und er uns an der Ziellinie willkommen heißt und sagt, schön, dass ihr da seid. Ihr habt durchgehalten. Herzlich willkommen. Auf den Augenblick freue ich mich riesig. So, jetzt bin ich fertig. Ist ja so, dass ich angekündigt habe, dass wir noch ein bisschen Zeit haben am Schluss, um Fragen oder Anmerkungen oder sonst irgendwas zu stellen. Genau, die Lena wird es ein bisschen hier sein und wird gucken, wer was fragen will oder dazu sagen will. Vielleicht hat jemand eine Erfahrung gemacht, sagt, ich habe noch eine coole Idee, oder jemand sagt, wie funktioniert das eigentlich genau. Wir haben jetzt noch mal so 5 bis 10 Minuten, wo man einfach Fragen stellen kann. Genau, einfach melden und dann kann euch das Mikrofon gereicht werden und dann können wir miteinander ins Gespräch kommen. Ja, genau, da oben haben wir jemanden. Ja, reicht das Mikrofon durch. Siehst du, es funktioniert doch immer.
Ja, sehr gut.
Super. Hallo. Sag mal kurz deinen Namen, wenn es geht.
Ich bin der Nils.
Ja.
Und zwar habe ich eine Frage zu dem Gebetstagebuch. Machst du das wirklich so, dass du beim Beten das quasi reintippst, oder machst du das so, dass du betest und es dann reinschreibst oder dir vorher Notizen machst? Weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich beim Beten in meinem Computer was reinschreibe, weil das würde mich wahrscheinlich mehr ablenken. Aber vielleicht ist es eine persönliche Sache.
Genau, also das ist eine Art, genau. Also ich erkläre es, wie es ich mache. Danke für eine gute Frage. Also bei mir funktioniert es wirklich so. Ich denke die Dinge und dann fließen sie wirklich von mir durch die Finger in die Tastatur. Es ist wirklich so. Auch wenn ich eine Predigt schreibe, so läuft es ab. Und deswegen ist das, also ich schreibe das rein und während ich tippe, denke ich, also während ich denke, bete ich. Ich sage auch, wir können einfach denken und dabei sieht es Gott schon. Und was ich sehr cool finde am Gebetstagebuch ist, ich kann es einfach nochmal lesen. Und kann das, während ich es nochmal lese, auch sagen, hey Jesus, du weißt darum, das, was ich gerade geschrieben habe, das möchte ich dir nochmal bringen. Oder ich vergewissere es mir auch nochmal, was ich da gesagt habe. Und es hilft. Also das ist eigentlich auch das Coole an dem Tagebuch. Man kann es nochmal lesen. Und man kann sogar nach einem Vierteljahr zurückblättern, also zurückscrollen in dem Fall. Und kann einfach nochmal gucken, was war denn da alles? Und dann merkt man, hey cool, was für ein Auf und Ab Gott, wo er mich durchgebracht hat. Ja, oder was ist da passiert? Und kann nochmal neu dankbar werden für das, was da war. Das ist, bitteschön. Danke. Auch dir. Ja. Haben wir hier unten vielleicht irgendwo jemand? Oder hier oben? Ja, da ist jemand. Wieder kurz den Namen und dann die Frage.
Hallo, ich bin der Pascal. Ich hätte auch eine Frage zu dem Gebetstagebuch. Und zwar habe ich das auch mal gehört und angefangen in Form von, für die Leute, die mir irgendwie mir am Herzen liegen oder wo ich mir gedacht habe, okay, die haben jetzt noch nicht so viel von Jesus gehört, die schreibe ich mir auf und bete für die regelmäßig, weil man ja auch, jeder hat das schon Geschichte gehört, ich habe für dich dann, was weiß ich, 10 Jahre betet und heute guck dich an oder wie auch immer, also ist irgendwas passiert. Ja. Und jetzt war es aber so, dass nach 2 oder 3 Wochen das Ding schon so voll war, irgendwie mit 30 Leute. Jetzt habe ich keins mehr und das Schwierige war halt, man schreibt sich dann die Leute auf, die sind einem auch wichtig. Mhm. Man lernt ja immer wieder neue Leute kennen und dann jetzt zu sagen, okay, den kann man dann rausstreichen, das geht ja auch nicht. Oder genau. Das fand ich dann irgendwie
genau.
Schwierig.
Ja, sehr gut, dass du das fragst. Genau, die Gebetsliste. Es fliegen Leute aus meiner Gebetsliste raus. Das okay, ist die Frage gut. An die Gebetsliste. Ne? Also ja, Tagebuch genau. Ist ja. Für mich so eine Reflexion vor Gott. Und das ist, was du fragst, ist der Gebetsliste. Habe ich richtig verstanden?
Ja, okay, genau. Ja, genau.
Gebetsliste. Genau, also es ist wirklich so, da stehen, ich kann es nicht zählen, ich glaube 30 Leute oder so drauf oder 30 Sachen in etwa. Und genau. Und damit es eben nicht uferlos wird, streiche ich einfach, also Leute, von denen ich nichts mehr höre oder wo ich nicht kein Feedback mehr kriege, die kommen und fliegen wieder raus. Oder mit denen ich keine Verbindung mehr habe persönlich, die ist halt so, ist ein bisschen schade für die Leute, ja. Auch wenn sie sich nicht melden, ne? Wenn sie sich nicht mehr melden, dann sind sie halt raus. Ich meine, es geht nicht anders, also sonst wäre es ja uferlos. Ne? Ja. Aber ich halte es bewusst auf eine bestimmte Größe. Ne? Ein DIN A4 Blatt, dann ist Schluss. Also ist dann gut beschrieben, dann ist Schluss. Und das kann man auch nicht jeden Tag machen. Das ist, aber wenn man die Berufung hat, kann man auch jeden Tag machen. Aber ich kann es nicht jeden Tag. Genau.
Ja. Danke.
Bitte. So, ja, hier gibt's. Hier hinten haben wir eine Frage. Ja, genau.
Ich bin Bettina und meine Frage ist, gerade mit dieser Gebetsliste und ein Gebetsbuch. Ich führe das Gebetsbuch, aber wenn ich dann das von der Gebetsliste mit auf das Gebetsbuch schreibe, dann schreibe ich mich jetzt so, also schreibe ich ziemlich lange. Das machst du dann einfach separat aus dem Herzen raus, oder?
Genau, also ich mache Gebetsliste, entweder ich bete die Gebetsliste durch, sage ich jetzt mal so. Und da kann man auch übrigens nicht für jede Person ewig lang beten, sonst dauert es ja Stunden, also 2 Stunden. Gut, wer das die Berufung dazu hat, sage ich ja, ne? Der soll es machen, ja, bei mir dauert es nicht so lang. Ja. Ich möchte aber gerne die Leute vor Gott bringen und ich merke auch, das ist echt gut für die Menschen, aber auch gut für mich. Ich merke, das ist schön. Wenn ich die Menschen vor Gott gebracht habe, sage ich, cool, Gott weißt du, du weißt darum. Ich sage zu jedem vielleicht 2 Sätze oder so, ja. Vielleicht, und das, genau, das andere ist extra, genau. Das Gebetstag.
Ich bin Katja.
Hallo.
Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man sich bewusst macht, wenn man irgendwelche Leerlaufzeiten hat, ja, man wartet irgendwie auf irgendjemanden oder, keine Ahnung, man isst alleine Abend, weil man gerade eben alleine zu Hause ist, dass man dann einfach diese Zeiten halt auch nutzt und dann sich denkt, okay, gut, was kann ich jetzt Sinnvolles machen? Und dann kann man da auch für die Leute beten. Also einfach, dass man so in den Alltag mit integriert, weil mir fällt es zum Beispiel schwer, mich irgendwie hinzusetzen und jetzt mal wirklich diese konkrete Zeit, mir Zeit zu nehmen. Ich finde es eher einfacher, wenn ich es in den Alltag integriere. Mhm. Auch wenn ich beim Arzt im Wartezimmer sitze, hole ich das Handy raus, da habe ich die Bibel drauf, kann ich auch weiterlesen, wie auch immer.
Ja, sehr guter Hinweis, vielen Dank. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, mir hilft die strukturierte Art total, weil ich unstrukturiert bin, innen drin. Deswegen hilft mir das enorm, es gibt eine klare Struktur. Das heißt, wenn ich ins Büro komme, lese ich meine Bibel oder mache ich es. Ja, wenn ich sage, ich muss gleich wieder weg, dann kann ich es natürlich nicht machen. Aber so, anderen Leuten, die müssen das, ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und, ja, und dann kann man auch immer noch, wenn man das eben will und Zeit hat, im Tag verteilt, wenn man warten muss, ne, das so nutzen, wie du sagst. Aber das ist, wie soll ich sagen, das ist eine Typsache. Ne? Dem einen, der macht nur das, der andere macht nur das, der andere macht beides und das ist gut. Das Wichtigste ist, dass wir Gott begegnen und dass wir es bewusst tun. Und das ist nämlich der Punkt, wenn wir es nicht planen, sondern einfach sagen, ja, irgendwann lese ich bestimmt wieder in der Bibel oder irgendwann werde ich bestimmt auch wieder beten, dann macht man es nie. Aber wenn du sagst, okay, ich nutze die Zeit bewusst beim Abendessen und ich nutze die Zeit bewusst beim Warten, dann macht man es auch. Cool, danke für den Hinweis. War gut. Ja. Mach mal hier hinten nochmal.
Genau. Hallo, ich bin Marlene. Ja. Ich habe eine Frage, wie du das machst mit dem Bibellesen. Also hast du dann da einfach so deinen Spruch und dann sagst du, okay, jetzt lass mich heute mal davon inspirieren oder machst du es so wirklich so, okay, also das steht jetzt da und das war in dem und dem Kontext und so. Ich meine, du bist ja auch studierter Theologe und alles. Und setzt du dich dann so richtig so, keine Ahnung, eine Stunde damit auseinander oder machst du es gemischt oder lässt du dich einfach nur inspirieren oder ja, wie machst du das?
Also eine Stunde mache ich nur, wenn ich was vorbereiten muss. Nee, also wenn ich für mich persönlich in der Bibel lese, das sind Muss ich jetzt mal gerade überlegen, wie lange das dauert, weiß ich nicht. Also halbe Stunde ist das Maximale, würde ich sagen. Ja, genau. Also ich nehme den Text, dann gucke ich, was da drin steht. Wenn ich mir wirklich Zeit nehme, ist es eine halbe Stunde. Ich bin jetzt nicht so ein verrückter Typ, der forscht und sich da drin verliert. Das ist nicht meine Art. Sondern ich nehme den Text, schaue, was drin steht, schaue, was es für mich bedeutet. Dann sage ich Jesus Danke und dann geht's in den Tag. Das dauert meistens so 20 Minuten, Viertelstunde, ja, sowas in der Art. Und dann nehme ich noch meistens die Gebetsliste. Also meistens Bibellesen, Gebetsliste 1 für mich. Das ist dann so eine halbe Stunde in etwa. Genau. So mache ich es. Das macht sehr unterschiedlich. Aber das war ja deine Frage, genau.
Ja. Jetzt nochmal, aber dieses Bibellesen, machst du das nach einem Plan? Oder liest du einfach, okay, ich fange bei 1. Korinther an und höre bei der Offenbarung auf und ich komme alle 5 Jahre einmal durch Bibel oder so?
Wir haben bei Lebensraum angefangen, das Neue Testament durchzulesen. Und haben irgendwo aufgegeben als ganze Gruppe. Ja, genau. Es ist, manche können das. Bei uns hat es nicht so gut funktioniert. Ich benutze die Lichtstrahlen. Also das ist so ein Bibellesebuch, ne? Wo dann der Text drüber steht und dann hat so eine Auslegung, so eine kurze. Und dann zuerst lese ich den Text für mich, nehme was für mich mit und dann lese ich die Auslegung, die danach steht. So, ja, wie gesagt, so Viertelstunde, 20 Minuten. Aber danach gehe ich vor. Ja, genau. Aber Bibel durchlesen lohnt sich auf jeden Fall, also macht es ruhig. Es ist voll wertvoll. Ja, genau. Nur mal nebenbei gesagt. So.
Hallo, ich bin Lydia und ich habe auch eine Frage. Ja. Also ich war jetzt letzte Woche auf dem Christabel und er wird diese Woche hier. Und dann hört sich sowas richtig cool an und wenn man danach dann auch noch Urlaub hat, dann ist es so immer total euphorisch. Und wenn dann der Alltag wieder anfängt, dann vergisst man halt abends mal das eben aufzuschreiben mit den 6 Punkten. Oder man vergisst dann das Gebetstagebuch zu führen. Und was machst du dann so, oder bist du da so diszipliniert, dass du das hinkriegst?
Gute Frage. Also der Vorteil ist, dass ich mich vor so viele Leute hinstelle, ja, und das behaupte. Das heißt, ich muss es auch wirklich machen, weil sonst bin ich unglaubwürdig. Das ist mein Vorteil. Ja, deswegen sozusagen habe ich so eine Art Druck, ja. ich würde euch raten, auch so einen Druck aufzubauen, ja. Das hilft. Ich meine nur, dass man sagt im Jungkreis oder im Hauskreis, sagt so, ich habe mir vorgenommen, ich möchte jetzt von 7 Tagen in der Woche 4 Tage Bibel lesen. Das ist ja schon mal ein realistisches und gutes zu erreichendes Ziel. Und dann sage ich euch nächste Woche, wenn wir uns wieder treffen, im Hauskreis, ob ich es geschafft habe oder nicht. Das machst du mal. Dann liest du garantiert 4 Tage Bibel, aber garantiert. Okay, und das machst du nicht nur eine Woche, sondern das machst du einfach 4 oder 8 Wochen. Das wird funktionieren. Okay. Bei mir geht es. Ja, genau.
Darf ich da vielleicht noch kurz was dazu sagen? Ich stehe hier vorne. Genau.
Ja, Lena, bitte.
Gerade, weil du die 6 Punkte angesprochen hast. Mir geht es auch so, dass ich es abends vergesse. Oder auch jetzt, wir waren auf dem Christabel, ich bin jetzt auch hier und ich habe es auch mal einen Tag vergessen oder 2. Und dann werden die Tage einfach gestrichen und ich habe das Buch auf dem Nachttisch liegen und versuche es einzupacken. Oder ich habe auch eine Erinnerung auf dem Handy oder im Bad, bevor mir die Tür rauskommt, so einen Zettel klebe. Das ist das, was mir hilft. Weil das Letzte, was ich mache, bevor ich ins Bett gehe, ist Zähneputzen. Und dann weiß ich, okay, da war noch was. Und die 5 Minuten, die ich dafür brauche, die kann ich auch noch zwischen Zähneputzen und ins Bett gehen machen. Also das ist vielleicht auch was, wo hilft, wenn man zu Hause ist. Wenn man unterwegs ist, ist immer ein bisschen schwieriger.
Aber es ist ein sehr guter Hinweis. Also was man wirklich raten kann, ist, man dockt die Dinge an bestimmte Sachen an, die jeden Tag ablaufen. Also bei mir ist zum Beispiel meine Zeit, stille Zeit beginnt dann, wenn ich in meinem Büro mich hinsetze morgens, sozusagen, ja. Und das, oder manche Leute sagen, wenn ich abends ins Bett gehe, dann lese ich noch das und das. Oder wenn ich meine Zähne geputzt habe oder an bestimmte Sachen andocken, sozusagen. An Sachen, die jeden Tag stattfinden. Und dadurch entsteht eine Regelmäßigkeit. Übrigens, ohne Regelmäßigkeit bekommt die Sache auch keine Regelmäßigkeit. Ja. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Versteht ihr? Das bekommt keinen Alltag. Ja, genau. Es bekommt keine Tiefe. Versteht, was ich meine? Also es funktioniert dann einfach nicht, wenn man es nicht irgendwie in einer Art und Weise regelmäßig versucht. Und dann aber auch nicht den Stress machen, es muss jeden Tag gehen, sondern es geht dann einfach mal einen Tag nicht. Dann ist es halt so, am anderen Tag macht man einfach dann weiter. Aber wenn man sich andockt, versandet es meistens. Gut, eine Frage noch, oder? Können wir noch machen.
Hallo, und zwar wollte ich fragen, was ihr an diesem Auszeitwochenende macht. Weil du hast vorhin gesagt, du gehst spazieren, aber man kann ja auch nicht den ganzen Tag spazieren gehen. Und ich weiß nicht, wenn ich irgendwie in Museen gehen würde, dann würde ich mich ja schon wieder mit was anderem beschäftigen. Also.
Ja, also es gibt so Häuser der Stille. Ne? Also die bieten sogar so ein Programm an und das merke ich, dass das hilft. Ich habe schon, nachdem ich das ja jedes Jahr mache mit meinem Stille-Zeit-Freund, genau, habe ich sozusagen ein bisschen Erfahrung und wir haben eben auch schon was gemacht, wo gar kein Programm angeboten war, keine Gebetszeiten, nichts und das war nicht einfach, sondern man braucht irgendwas, wo auch so, also wo morgens man eine Andacht ist, also und zwar, ich fahre nach Betberg, das ist dummerweise immer ausgebucht, ja, betberg.de könnte man eingeben im Internet, genau, Hans-Peter Wolfsberger leitet dieses Haus, der war mal in Liebenzell als Direktor. Und das ist genau das Richtige für mich. Da ist nämlich 2 Tage Stille, also Schweigezeit. Und der Anfang und der erste Tag, also am Donnerstag beginnt es, dann ist Freitag und Samstag Schweigetag und am Sonntag endet es. Und da darf man dann wieder reden. Ja? Und das ist auch so durchstrukturiert. Es gibt dann so bestimmte Gebetszeiten, da trifft man sich in der Kirche und dann gibt es so ein Lied, singt man ein Lied, dann gibt es einen kleinen Input, dann geht man wieder nach Hause, also geht man wieder raus. Hat Zeit zum Nachdenken und so weiter, dann gibt es eben ein Mittagsgebet, ja, das ist nur so ein Psalm, der wird dann da gelesen, dann geht man zum Mittagessen und dann geht man wieder in sein Zimmer und halt denkt nach, geht spazieren, was auch immer und dann gibt es abends wieder ein Abendgebet, na, das ist so strukturiert, der Tag ist strukturiert. Das, wenn man es allein ist, ist es nicht so einfach. Deswegen geht irgendwie in ein Kloster oder so, die Klöster bieten auch sowas an, dass das Ganze eben strukturiert ist.
Danke.
Genau. Hat es weitergeholfen? So ein bisschen, ja, genau. Gut, wenn keine drängende, super wichtige Frage mehr ist, dann beenden wir das hier. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr auch Feedback gegeben habt. Rückfragen.